Ja, schönen guten Morgen, meine Herren, muss ich sagen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, dass ich mit dem Vortrag noch nicht vor so vielen Zuhörern gesprochen habe, ganz einfach, weil das Thema, was ich hier habe, doch ein bisschen speziell ist. Schön, dass ihr alle gekommen sind. Ich hoffe, ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Es geht also darum, dass ich festgestellt habe, es gibt eine große Menge freier Software, die man im medizinischen Bereich ganz allgemein einsetzen kann. Mikrobiologie, Arztpraxis und auch verschiedene andere Dinge, ich werde das dann sagen, dass aber die Software meistens in so einem Stand ist, dass man die nicht schön nutzen kann. Und die Lösung soll also hier mit Debian Med in Angriff genommen werden, dass also sozusagen eine integrative Umgebung geschaffen wird, die die verfügbare Software auch einfach zur Verfügung stellt. Ich möchte einen kleinen Überblick geben. Schön gesagt, kommen Sie ruhig rein. Und zwar möchte ich erstmal was zur Motivation sagen, warum ich überhaupt sowas in Angriff genommen habe. Dann sage ich etwas zum Status freier Software in der Medizin. Ich sage so ein bisschen, was Debian ist. Wenn Sie alle sagen, mein Gott, lassen Sie in Ruhe damit, dann halten wir es kürzer. Debian Med möchte ich schon doch erklären, weil das ein bisschen neuer ist. Warum benutze ich überhaupt Debian fürs Gesundheitswesen und warum sagt jetzt nicht jemand, gibt es das auch für SUSE oder wie auch immer? Ich sage es gleich, ich bin kein SUSE-Feind, ich nehme Debian, weil es mir Spaß macht, weil ich es gut finde und ich sage auch, warum ich denke, dass es mit Debian am besten geht. Nicht, weil irgendjemand anders schlecht ist, das wird mir keiner unterstellen, dass ich sowas sage. Ein bisschen, wie es funktioniert, werde ich erklären. Welche Probleme es gibt, da gibt es noch genügend. Dann fasse ich das alles nochmal zusammen und erzähle noch ein bisschen, wie ich mir die Zukunft vorstelle. Also zur Motivation. Zum Beispiel allgemein praktizierende Ärzte möchten gerne ihre Arztpraxis verwalten und Sie kennen das, jede Software hat Probleme, auch die freie, aber irgendwann ärgert einen das, dass man so wenig Hilfe bekommt bei so einer Software und sucht Alternativen. Sie suchen also eine sichere und zuverlässige papierlose Praxisverwaltung. Papierlos heißt, im Endeffekt soll der ganze Bürokram aus der Praxis verschwinden. Es soll leicht und schnell bedienbar sein. Wir haben also viele Ärzte, die auch an diesem Programm mitarbeiten, um eben diese Bedienphilosophie, die Sie gerne haben möchten, umzusetzen. Das ist was Neues. Das geht eben nur bei freier Software, dass da eben die Leute, die es anwenden wollen, auch selber mitprogrammieren. Bei der stationären Patientenverwaltung gibt es auch einige Probleme. Und zwar wird eben eine sichere, insbesondere sichere und zuverlässige Klinikverwaltung gesucht. Ziel ist auch ein standardisierter Austausch von medizinischen Daten. Standardisiert heißt, ich kann nicht auf proprietäre Formate zurückgreifen, weil ich dann irgendwann in der Sackgasse landen könnte. Für die medizinische Forschung stellen sich wieder andere Probleme. Und zwar sucht man manchmal eine offene Plattform für Telepathologie, Wissensbasen, Wissensaustausch oder auch medizinische Studien. Solche Statistiken, die da sehr viel in der Medizin benutzt werden, dafür werden auch Lösungen gesucht. Und schließlich ist die Mikrobiologie noch ein wichtiger Punkt hier. Es gibt ja viele Programme, mit denen DNA-Sequenzen oder Proteinsequenzen analysiert werden können, aber so richtig toll zu bedienen sind die nicht so richtig oder sind im schlechten Zustand. Die Datenformate sind nicht portabel. Also es gibt eine Menge Probleme, die in Angriff genommen werden können. Welches Nutzerprofil habe ich denn eigentlich in der Medizin? In der Regel finde ich eine sehr geringe technische Kompetenz vor. Und das ist auch gut so, weil im Prinzip soll der Arzt ja nicht meinen Rechner reparieren können, sondern der soll mich gesund machen können. Und man kann nur immer eins richtig machen. Sie sind also in der Regel nicht in der Lage, mit einem vertretbaren Aufwand Programme aus den Quellen zu installieren. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht voraussetzen. Wir haben auch überhaupt kein Interesse an der Administration des Betriebssystems. Das muss laufen, da will man sich nicht drum kümmern, das darf nicht auffallen. Und es gibt eben mit freier Software, da können Sie auch nicht so richtig viel mit anfangen. So, das ist so, dieses Stichwort freie Software ist in der Praxis noch nicht so populär. Da muss man also irgendwie sehen, dass man den Leuten das ein bisschen beibringt, was das überhaupt heißt. Wir haben ein ganz dringendes Erfordernis für eine leichte Handhabung, weil es muss alles schnell gehen und jede Behinderung durch Software, weil ich da irgendwelche Menüs durchklicken muss, kostet einfach Geld. Sicher und zuverlässig braucht man nicht zu sagen, dass meine Daten auch schön geheim bleiben. So, davon gehe ich aus, wenn das irgendwo beim Arzt in der Datei liegt. Fremdsprachen kann ich auch nicht voraussetzen, auf keinen Fall. Nicht in der Forum, wie man das bei der aktuellen Freisoftware bräuchte. Und gibt es nun also solche Lösungen für Nutzer? Ich sage hier ja und nein. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt Teillösungen, schöne Sachen, aber vollständig ist noch nichts. Da will ich also nicht irgendwelche Illusionen aufbauen. So richtig arbeiten kann man in der Praxis wirklich noch nicht. Welchen Status hat also die freie Software in der Medizin? Oft findet man eine sehr schlechte Bedienbarkeit vor. Software ist verwaist, das findet man oft bei der Biologie-Software. Das funktioniert meistens so. Ein Student macht eine Diplomarbeit an der Uni oder eine Dissertation, schreibt ein wunderschönes Programm, arbeitet damit, geht er weg von der Uni und das Programm bleibt in dem Zustand, wie es ist. In der Regel macht er sich auch keine Gedanken um eine Lizenz. Er sagt, klar könnte das freie Software sein, könnte GPL sein, schreibt auch keine Lizenz dazu. Was mache ich damit? Kann ich nicht nehmen, kann ich nichts mitmachen, weil da nicht ausdrücklich steht, ich darf das machen. Dann gibt es unübliche Lizenzen. Also unübliche Lizenzen heißt, ja, das Programm ist frei, ihr dürft das gerne nutzen, aber wenn ihr das zusammen mit einem Produkt verkauft, dann will ich einen Euro haben. Das kann ich verstehen, das ist in Ordnung, dieses Anliegen, nur es ist einfach keine freie Software, weil wenn wir dieses Programm auf so eine Debian-CD nehmen wollen und jemand verkauft die CD, dann müsste der, der die CD verkauft, wo 10.000 von Paketen drauf sind, dem man einen Euro geben. Das geht natürlich nicht, deswegen ist es nicht frei und das ist eben nicht förderlich für die Software selbst. Dann gibt es natürlich Portierungsprobleme. Oft sind auf bestimmten Architekturen Programme entwickelt worden und die laufen woanders nicht. Die Datenformate sind nicht austauschbar, weil oft Programme also in speziellen Umgebungen programmiert worden und nicht auf austauschbar geachtet wurde. Dann gibt es Parallelentwicklungen mit gleicher Funktionalität, dazu sage ich nochmal ausführlicher was. Teilweise sind auch Werkzeuge verwendet worden, die einfach nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Und in der Regel ist es so, dass die Nutzer nicht in der Lage sind, die Software, die sie da vorliegen haben, zu installieren. Ich nenne jetzt mal einige Beispiele. Clumed ist ein äußerst vielversprechendes Projekt, steht bei mir ganz oben auf der Prioritätsliste, ist allerdings noch nicht einsetzbar. Es ist mit dem Ziel programmiert, robust, sicher und portabel zu sein, läuft also auf jedem Betriebssystem, ist in Python programmiert, hat ein sehr professionelles Design, Client-Server-Design, ist wunderschön, schick, verwendet PostgreSQL-Server, mehrere Clients sind geplant, ein Python-Client gibt es schon. Datensicherheit hat wirklich sehr hohe Priorität, ist aber eben, wie auch die Autoren sagen, noch nicht in der Praxis nutzbar, wird aber, naja, vielleicht am Ende des Jahres vielleicht eine Beta-Version schon mal verfügbar sein. An einem Debian-Paket arbeite ich gerade, hier steht verfügbar, ich bin mit der aktuellen Version noch nicht zufrieden, aber ich arbeite dran. Dann gibt es ein Programm, das heißt Torch, früher hieß das FreePM. Sieht etwa so aus. Technologie, die dahinter steckt, ist mit SOAP gemacht. Sie sehen also, es ist eine Webanwendung. Der Nachteil ist, es verwendet keine professionelle Datenbank, sondern nimmt einfach das SOAP dafür, was zwar funktioniert, aber eigentlich nicht so gemacht werden sollte. Das ist nicht schön. Ist auf der anderen Seite schon wieder vollproduktiv im Einsatz. Es gibt Kliniken in Nicaragua, die haben gesehen, aha, das ist schick, wir haben kein Geld. Wir übersetzen das Zeug in Spanische und benutzen das. Funktioniert. Restmedizinal ist ein deutsches Projekt, sieht auch sehr schön aus, ist in Java programmiert, was ein bisschen Lizenzprobleme geben könnte, weil nicht alle Java-Implementationen frei sind. Ist vielversprechend, aber noch in einem viel früheren Stadium als das GNUMED und die beschäftigen sich mit sehr viel technischen Details. Das ist alles schön, aber ich denke, es wird noch länger dauern, ehe das mal einsatzbereit sein wird. Dann gibt es ein TK Family Practice. Ich zeige hier dieses Bild sehr ungern, weil Sie sehen, da findet man überhaupt nichts. Das ist sehr unaufgeräumt. Und deswegen scheint auch meiner Meinung nach bloß der Entwickler selbst damit zu arbeiten. Der setzt selber ab, setzt das ein, arbeitet wunderbar damit. Aber so richtig empfehlen möchte ich das eigentlich auch nicht wegen dieses TK Toolkits. Also irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Aber es ist im Einsatz. Ja, wenn ich Scherzfrage war, antworte ich nicht. Wenn es eine echte Frage war, antworte ich gern. Ist eine echte Frage. Es ging mir darum, die Kriterien waren, der Arzt muss sehr schnell sein System bedienen können. Und die Bedienbarkeit zum Beispiel nur über Tasten und ohne mit der Maus umher. Und wenn Sie die Oberfläche vorgesehen haben, also diese hier ist enorm unaufgeräumt. Das liegt nicht am TCL-TK, das kann man auch schöner machen. Klar, ich werde niemals gegen irgendwelche Toolkits was sagen. Aber dieses Programm, wenn Sie das dem Arzt zeigen, dann rennt er einfach fort. Es sei denn, er hat selber geschrieben und kennt es in- und auswendig. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und außerdem steckt auch keine, inzwischen steckt glaube ich eine PostgreSQL-Datenbank dahinter, aber erst war das so alles so handgestrickt. Sie werden damit auch nicht bei Krankenkassen durchkommen, wenn Sie das so vorführen. Da gibt es nämlich Kriterien, gehe ich nachher nochmal drauf ein, die dann genügen müssen, da gibt es Kriterien, denen die Programme genügen müssen und das wird geprüft und damit kommen Sie dann nicht durch. So, dann gibt es ein OIO, Open Infrastructure for Outcomes. Das ist so ein bisschen ein Klinikverwaltungssystem, auch mit SOAP programmiert. Das ist robust und flexibel und verwendet eine ordentliche PostgreSQL-Datenbank. Hat aber nur ein Browser-Frontend. Da gilt das Gleiche, was ich vorhin zu dem Torch sagte. Die Ärzte müssen ihr System schnell und flexibel bedienen können, ohne mit der Maus und Browser irgendwo hin. Und dann stellt ein Browser das mal anders dar, als es vorher ist. Das ist nicht so richtig für die ärztliche Praxis geeignet. Für den Zweck, wo es hier gemacht ist, mag das gehen, aber es ist nicht das ideale Mittel, um das sowas zu programmieren. Dann gibt es weitere medizinische Praxisverwaltung, FreeMed. Das ist in PHP geschrieben, verwendet MySQL, wobei MySQL nicht unbedingt eine geeignete Datenbank für solche Anwendungen ist. Wir können da gerne noch drüber diskutieren, viele stehen drauf, aber es gibt eigentlich eine große Einigkeit da in der Szene, dass man also auf jeden Fall nicht unter Version 4 mit MySQL von der Arztpraxis arbeiten sollte. Die Entwicklung ist leider eingeschlafen, das findet man leider oft. Dann gibt es eine SQL-Klinik, da kann man psychiatrische Kliniken verwalten. Hat ein Perl-Web-Interface, ist auch erfolgreich im Einsatz, aber wahrscheinlich wird es auch bloß in dieser Klinik so eingesetzt, wo das programmiert wurde. Die Leute sind bestrebt, das weiter zu verbreiten, aber das Problem ist ja auch immer, dass es an sehr spezielle Fälle angepasst ist und schlecht verallgemeinerbar ist. Und dann gibt es viele andere. Und jetzt, nachdem ich das erzählt habe, fragen Sie sich wahrscheinlich, wozu in aller so einer Welt braucht die Welt diese Vielzahl von diesen Programmen, um Patienten zu verwalten? Kann man das nicht schöner und einfacher machen? Ich will mit diesem Bild jetzt nicht etwa sagen, dass ich irgendjemand sage, der macht das schlecht oder er sollte das nicht so machen, aber schöner wäre es, wenn sich die ganzen Leute, die da viel Zeit und Energie reinstecken, sagen, ein bisschen zusammentun würden, diese ganzen Sachen auf eine einheitliche Datenbank-Backend stellen würden, was durchaus möglich ist und dadurch Austauschbarkeit gewährleisten und dann möglicherweise verschiedene Clients entwickeln. Das ist meiner Meinung nach ein erstrebenswertes Ziel und ich kann natürlich sehr wenig dafür machen, dass das realisiert wird, aber wenn ich Programme auswähle, um die in Debian Med vielleicht zu integrieren, dann rede ich mit den Autoren und sage denen, guck mal, es gibt noch dieses Projekt, es gibt noch das Projekt, wollt ihr euch das nicht mal angucken, wollt ihr nicht mal sehen, ob es vielleicht möglich ist, dass man da zusammenarbeitet, um jetzt gemeinsam mit verstärkten Kräften daran zu arbeiten. Ich selber, meine Zeit ist einfach begrenzt und ich kann nur selektiv auswählen, wofür ich mich engagiere, für welches Paket. Zurzeit bin ich an dem BlueMed dran, weil ich das für vielversprechend halte und in der Zeit kann ich mich um kein anderes Paket kümmern. Und wenn die Leute wollen, dass es integriert wird, und das wollen offensichtlich sehr viele, ich war erstaunt, wie groß das Interesse ist an dem Debian-Med, dann werden sie auch versuchen, miteinander zusammenarbeiten. Und da sehe ich eben so ein bisschen so eine Funktion, dass man versucht, die Entwicklung zu kanalisieren, um dann am Endeffekt was gut Benutzbares, Positives rauszufinden. Die Gründe für diese Vielfalt an Software ist teilweise historisch bedingt. Jeder hat gesagt, ich brauche das Programm, also setze ich mich hin und schreibe es. Ganz normal. Dann die geringe Popularität. Teilweise wussten die Leute, die Programme entwickeln, gar nicht, dass es sowas eigentlich vielleicht schon gibt und dass man sich hinsetzen könnte und was zusammen machen kann. Dann die unterschiedlichen technologischen Entscheidungen. Ich hatte da schon ein bisschen was erzählt, was es da so alles gibt. Und unterschiedliche Konzepte, wofür ich es einsetzen möchte. Also es ist durchaus berechtigt zu sagen, ich möchte eine kleine Arztpraxis verwalten und da brauche ich was anderes, als wenn ich eine große Klinik verwalte. Also das sind schon Dinge, die man sauber trennen sollte. So, was ist freie Software? Ich sage das gerne, wenn Mediziner dabei sind, aber wenn Sie auf dem Linux-Tag dabei sind, dann klicke ich hier einfach hier die DFSG-Sachen durch und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden oder das nochmal nachlesen und wenn Sie nachher noch Lust haben, gerne mit mir drüber reden, ich stelle das einfach nochmal so durch. Das sind also die neuen Punkte und Beispiellizenzen. Ich glaube, wir diskutieren nachher über mehr fruchtbare Sachen und ich gehe davon aus, dass Sie es wissen. unterbrechen Sie mich, wenn es irgendwie anders ist. So, was ist Debian? Ich habe gesagt, da gehe ich vielleicht auch schnell drüber weg, aber vielleicht mache ich doch noch mal ein bisschen. Also, wir haben einen Linux-Kern des Betriebssystems und man benötigt darüber noch eine große Anzahl von Anwendungen, die also eigentlich erst ein Betriebssystem ausmachen. Solche Sammlungen und Software mit Linux-Kern zusammen wird einfach als Distribution bezeichnet. Firmen, die solche Distributionen zusammenstellen, werden Distributor genannt. Und die erwirtschaften einfach Geld damit durch den Verkauf dieser Distribution und Nutzerunterstützung, Schulung. Das ist alles prima. Beispiele dafür kennen Sie sicher. Mandrake, Red Hat, SUSE sind große Namen. Und Debian ist eben einer dieser Distributoren. So, jetzt muss ich mich entschuldigen. Das war nicht korrekt von der Erklärung von Debian. Nächster Versuch zu erklären, was Debian ist. Das Debian-Projekt ist einfach eine Gemeinschaft von Leuten, die sich hingesetzt haben und sagen, wir möchten ein freies Betriebssystem entwickeln und das heißt jetzt einfach Debian GNU Linux oder kurz Debian genannt. Wobei man mit dem Linux schon vorsichtig sein muss, weil Debian ist eigentlich nicht nur Linux, sondern es gibt auch Entwicklungen, das Debian auf dem Hirt-Kernel zu bauen. Das ist bereits benutzbar. Ich habe das bereits vor 2 Jahren, hat einer hier so einen Laptop stehen gehabt, MagicPoint-Präsentation gemacht und das war auf dem Hirt-Kernel. Das ging. Es ist noch nicht als stabile Version verfügbar, aber wer die Mühe nicht scheut, kann gerne mit dem Hirt spielen. Es gibt Leute, die versuchen, einen BSD-Kern zu benutzen, um Debian drauf aufzusetzen. Gibt es auch Entwicklungen dazu. Ich weiß nicht, in welchem Stadium das ist. Es gibt sogar Leute, die von manchen als wahnsinnig bezeichnet werden, die sagen, wir nehmen Windows und setzen dort die ganzen Debian-Tools drauf und kann dann mit apt-get-install-gimp zum Beispiel dem Kollegen zeigen, wie schnell man eigentlich so ein schönes Grafikprogramm installieren kann. Das ist geplant und gibt auch Anfänger. Ich will nicht sagen, dass jemand das jetzt holen kann oder soll. Aber es geht und das ist einfach nur für Sie jetzt sozusagen als bisschen Erweiterung des Horizonts, dass man also nicht nur unbedingt Linux nehmen kann, wenn man Debian haben möchte, sondern kann auch alles andere machen. Es gibt auch Leute, die Spark und HPUX als Kern nehmen, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf aus. Also es gibt etwas mehr. Debian funktioniert so ein bisschen, wenn man diese Karte sieht, was zeige ich eigentlich damit? Die roten Kringel, da sitzen Entwickler, also irgendwo hier in Deutschland. Da sitzt dann auch ich hier irgendwo, einer dieser Kringel. Man sieht in Deutschland ist die Dichte sehr hoch. Wir sind, glaube ich, das drittdichtest besiedelte Land hinsichtlich der Dichte der Debian-Entwickler. Die roten Striche sind Verbindungen, wo sich die Entwickler innerhalb eines Landes mal ihren PGP-Key oder GPG-Key, korrekt gesprochen, ausgetauscht haben. Wenn sie mit gelben Linien verbunden sind, dann sind sie interkontinental mal in Verbindung getreten, haben sich gesehen und ihren Key ausgetauscht und die grünen Linien sind einfach Verbindungen, wo Debian-Entwickler von unterschiedlichen Kontinenten sich mal gesehen haben und ihren Key ausgetauscht haben. Also irgendwo gibt es ja von mir auch Linien in alle möglichen Länder der Welt. Und damit bauen wir dieses Netzwerk des Vertrauens auf, um eben zu sichern, dass das eine Gemeinschaft ist, auf die man sich verlassen kann, dass jeder der ist, der auch vorgibt zu sein. Die Unterschiede zu anderen Distributionen sind, Debian ist eben keine Firma, sondern einfach eine Organisation von diesen Entwicklern. Wir verkaufen nichts. Also man kann nicht zu uns kommen und sagen, wir möchten eine CD von euch kaufen. Das tun wir nicht. Sogenannte Debian-Entwickler sind einfach immer nur Freiwillige. Also wer Lust hat, Debian-Entwickler zu werden, das steht auf den Webseiten, wie man das werden kann. Da gibt es keine großen Hürden. Man muss einfach sich dafür interessieren, etwas Zeit investieren und dann kann das was werden. Ziel ist einfach nur, wir wollen das bestmögliche Betriebssystem herstellen. Das ist alles. Wir haben die größte Sammlung von sofort installierbarer freier Software im Internet. Und es gibt 2 Möglichkeiten, das Debian auch dann zu beziehen. Einmal ein Vertrieb durch andere Distributoren. Also Deutschland fällt mir jetzt ein Linux-Land, da kann man hingehen, die haben CD mit Buch, kann man kaufen. Oder man zieht sich die Installation aus dem Internet. Und das ist eigentlich der übliche Weg, wie man Debian installiert, eine schnelle Leitung und dann ist man auf der sicheren Seite mit Debian. Was ist nun eigentlich Debian-Net? Es ist ein sogenanntes Debian-internes Projekt. Ich werde das jetzt hier nicht so detailliert erklären, wenn Sie um 12 nochmal Zeit haben, erkläre ich das genauer. Es ist 1 von 5 solchen Projekten und da sage ich, was das eigentlich bedeutet. Also am gleichen Ort, 12 Uhr, können Sie gerne kommen. Es ist vollständig integriert in Debian, das ist also nicht extra. Es kann also niemand sagen, Debian Med ist wieder eine neue Distribution am Markt oder irgend sowas. Nein, es ist völlig in Debian, wenn ich Debian-CDs, offiziell Debian-CDs habe, die aktuell noch nicht, aber die nächsten denke ich schon, dann wird da ein Teil vom Debian Med-Projekt drauf sein. Es geht darum, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Programmpakete, die bereits in Debian enthalten sind und für medizinische Zwecke einsetzbar sind, haben und einfach gucken. Also ich gucke mir zum Beispiel alle Pakete an, die neu sind und irgendwie für einen Mediziner sinnvoll sein könnten, gucke ich mir an, ob die ordentlich dokumentiert sind, ob da auch so alles stimmt. Also dass ein bisschen strengere Kriterien noch angelegt werden, weil im Prinzip muss jedes Debian-Programm eine Manpage haben, das fordert die Policy, sonst ist es ein Fehler. Aber manchmal kann man mit der nicht so viel anfangen und dann lege ich immer noch Wert drauf, dass der Maintainer des Pakets da noch eine URL reinstellt oder irgendwie dem Nutzer des Pakets eine Hilfe zur Hand stellt, damit er auch gut damit was anfangen kann. Dann versuchen wir natürlich auch medizinische Software, die noch nicht in Debian enthalten ist, zu packen als Debian-Paket, um die eben zu verfügbar zu machen und dann auch sauber zu integrieren. Also wenn die zum Beispiel, was weiß ich, da waren PHP-Sachen dabei, dass die auch mit Apache und PHP ordentlich zusammenarbeiten oder die PostgreSQL-Datenbank, dass das auch alles wirklich richtig schön sauber ist. Das ist teilweise sehr aufwendig. Und dann wollen wir eine allgemeine Infrastruktur bauen für die Nutzer vom medizinischen Bereich. Da sage ich ja nachher nochmal was dazu. Zum Beispiel, wenn ich meinen Rechner installiere mit Debian drauf, dann ist das Menü riesengroß und da sind, was weiß ich, na gut, Spiele muss man nicht mit installieren, aber teilweise werden neue Nutzer auch einfach von der Vielzahl der Sachen erschlagen, die verfügbar sind. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wir können ja sagen, wenn der Nutzer eben kein Administrator ist, sondern normaler Medizinanwender, dann kriegt er eben nur ein abgespecktes Menü und findet da ganz schnell das, was er braucht. Und so in dieser Art möchten wir also eine Umgebung schaffen, in der die Nutzer, die wirklich nur ihre spezielle Software nutzen wollen, auch gut angesprochen werden. Die Geschichte von Debian Med ist kurz erzählt. Ich war auf dem Libre Software Meeting in Bordeaux, arbeite selber am Robert-Koch-Institut und bin da eben hingegangen, um mal nach Medizinsoftware zu schauen, habe an diesem Track dort teilgenommen und das Problem war dort ganz eindeutig, dass diese Medizinsoftware einfach nicht installiert werden konnte. Da haben sich Leute hingesetzt, Franzosen sprechen ja nicht gerne Englisch und dann haben die angefangen, eine Installationsanleitung vom Englischen ins Französische zu übersetzen und nachdem das Programm geändert wurde, ändert sich die Installationsanleitung, fängt er an neu zu übersetzen. Da dachte ich, was machen die Leute da? Das kann doch nicht sein, Installationsanleitung braucht man nicht, man braucht ein Paket, das wird installiert und ist fertig. Nach dem Motto. Und dann haben wir zuerst ein bisschen auf der Konferenz etwas Wein getrunken. Man sieht, da war ziemlich viel los, die Debian-Entwickler saßen alle am Tisch und das war also sehr inspirierend. Und dann hat irgendjemand festgestellt, hier ist doch ein Laptop offen und dann ging es also los und jetzt machen wir einen Vortrag und den habe ich dann am nächsten Tag gehalten. Und da kam dann so ein bisschen die Idee auf, dass man sagt, hier muss was getan werden, so, da muss eine Lösung ran. Und der offizielle Start war jetzt also im Januar vergangenen Jahres, da habe ich das announced, dass ich also gerne dieses interne Projekt machen möchte mit den Zielen, die ich schon gesagt habe und jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher erläutern werde. Zum Beispiel, wenn man eine zahnärztliche Praxis verwalten möchte, gibt es in Debian bereits ein Programm, das heißt Odonto Linux. Steckt ein PostgreSQL dahinter, PHP, ist also eine Webanwendung. Und dann gibt es noch nicht in Debian ein Linudent. Das basiert ein bisschen auf diesem TK Family Praxis, was ich vorhin vorgestellt habe, wo die Frage kam, TK ja oder nein. Ist ja alles sehr schön, aber wozu brauche ich diese zwei Programme, wenn die eine Funktionalität lösen können? Könnte man nicht sagen, wir mal von mir aus das PostgreSQL Backend nehmen, was in Odonto Linux drin ist und weil ja das Web-Frontend eigentlich auch nicht so richtig geeignet ist, von mir aus sogar ein TK-Frontend dran machen. Dann sind im Prinzip zwei Leute am Arbeiten und machen aber ein Produkt und das Ganze wird doppelt so schnell fertig, wenn sie es geschickt anstellen. Oder wenn sie es noch besser machen, gehen sie zu den GNU-Med-Leuten, erweitern die Datenbank und können dann eigentlich noch eleganter ihre Probleme lösen, die sie ganz offensichtlich haben, die sie erkannt haben. Und die Autoren waren mir sozusagen auch dankbar, dass ich sie erstmal in Kontakt gebracht habe. Das ist eben auch eine Sache, das hat eigentlich nichts mit Debian Med zu tun, aber man muss ein bisschen versuchen, Wildwuchs ist ein böses Wort, aber Sie verstehen, was ich meine. Es gibt sehr viele Sachen, die wirklich schick sind, aber die im Endeffekt nicht benutzt werden, weil sie doch irgendwie nicht zur Reife kommen. Und deswegen muss man versuchen, die Kräfte ein bisschen zu bündeln. Und das sehen wir also auch mit als Aufgabe an, dass man sagt, wir wollen diese freie Software integrieren. zur Mikrobiologie. Es gibt sehr viele Programme für die Analyse von DNA- und Proteinsequenzen. Sie haben einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand, sehr verschiedene Lizenzen. Ich habe das vorhin so ein bisschen angedeutet. Das trifft insbesondere hierzu, das sind meist universitäre Entwicklungen. Sie sind oft nicht kompatibel mit der DFSG. Und da steht natürlich der Verbreitung dieser Programme sehr im Weg, weil sie da als nicht freie Software nicht so gut weiter verbreitet werden können. Probleme, die auftreten, man hat oft inkompatible Datenformate. Sie laufen nicht immer auf unterschiedlichen Hardware-Architekturen, benutzen unterschiedliche Nutzerinterfaces. Also wenn ich zwei Programme nutzen will, muss ich dann wieder vollkommen mich umstellen. Und das Ziel von DebianMed ist da so ein bisschen Qualitätsstandards zu schaffen. An die Autoren ranzugehen und zu sagen, wisst ihr was, ihr habt ein prima Programm geschrieben, aber eigentlich brauchen die Leute, sagen wir mal, eine grafische Nutzeroberfläche oder sowas. Und das ist auch im Moment im Entstehen, dass also Softwareautoren gesagt haben, es gibt hier sehr schöne Textfrontends und so, und wir fassen das mal zusammen unter einer grafischen Oberfläche. Und das ist auch teilweise schon in Debian mit drin. Da gibt es also einiges, der Med-Biologie-Zweig ist schon sehr stark mit Paketen versehen. Da kann man also wirklich schon was mit anfangen. Dann gibt es auch Sachen, wo wir gesagt haben, da gibt es überhaupt keine freie Softwarelösung. Wir hätten gern was, aber zum Beispiel eine richtige Medikamentendatenbank, das gibt es nicht. Das wollen sich die Pharmafirmen sehr gerne mit sehr viel Geld bezahlen lassen. Oder für die Pharmazie hat man auch nicht so richtig, da habe ich nichts gefunden. Physiotherapie bin ich gefragt worden. Es existiert da nicht so richtig. Dann gab es mal ein Programm, womit man veterinärmedizinische Praxis verwalten konnte. Das stand mal unter GPL, aber jetzt hat der Autor das doch unter eine kommerzielle Lizenz gestellt, entwickelt das kommerziell weiter. Und Ziel ist es jetzt also zu sagen, wenn ihr denkt, ihr wollt Probleme lösen mit eurer Software, die ihr vielleicht schreiben könntet, wir würden das auf jeden Fall unterstützen. Wir würden das möglichst schnell in Debian aufnehmen, damit es sich auch verbreitet. Es hat ja auch eine unheimliche Verbreitung. Debian ist über die ganze Welt verbreitet. Und sobald jemand sozusagen durch Debian auf das Programm aufmerksam wird, dann kann der Entwickler auch eine Antwort kriegen oder Verbesserungsvorschläge kriegen oder auch noch weitere Entwickler gewinnen. Dann gibt es spezielle Bereiche für die medizinische Bildverarbeitung. Hat man oft das Problem, dass die Bildverarbeitungsprogramme an spezielle Geräte gebunden sind und die benutzen spezielle Formate und die sind dann nicht frei und dann gibt es Patentprobleme. Und da ist es eben wichtig, dass man den Autoren auch sagt, da müsst ihr darauf achten, könnt ihr andere alternative Formate verwenden oder wie auch immer. Das ist ein bisschen knifflig teilweise auch. Oder bei der Kontrolle medizinischer Geräte sind uns oft Leute aufgefallen, die sagen, die Software, die zu dem Gerät dazu ist, die ist nicht stabil, die läuft nicht ordentlich. Die gibt es aber nur als proprietäre Software. Ich schreibe jetzt was Eigenes, um das eben besser unter Kontrolle zu haben und dass man sowas eben auch unterstützt.
Die Gesetze muss ich darauf beachten, da kriege ich natürlich ein Problem.
Ja, mit Sicherheit muss man das beachten. Das, wenn ich auf all diese Sachen, die da noch beachtet werden, noch eingehen wollte, dann würde ich sie auf die Dauer langweilen. Ich kann das hier nur anreißen im Vortrag. Mit Sicherheit gibt es da auch Probleme. Ich habe da noch zum Schluss nochmal einen kurzen Abschnitt. Wir können da auch gerne nochmal so drüber diskutieren. Es ist also nicht ganz einfach. Aber es gibt Leute, die eben sagen, ich möchte das Gerät selber ansteuern, weil das Programm den Fehler hat. Ich kann damit nicht mehr leben. Es gibt's. Ja. Und dass man eben solchen Programmierern eben aufzeigt, welche Vorteile freie Software hat und ihnen sagt, so könnt ihr das Problem lösen. Dann haben wir teilweise sehr komplexe Probleme in der medizinischen Forschung. Da sind sehr mächtige Anwendungen. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen sagen, was das ist. Das Problem für DebianMed ist, dass man hier also sehr, sehr viel Aufwand treiben muss, um diese Software so in das System zu integrieren, dass das auch alles ordentlich läuft. Das sind also teilweise Expertenwissen notwendig, um das Programm überhaupt auf dem Rechner zu installieren. Das kann überhaupt keiner so machen. Und hier sind die Anforderungen sehr groß. Und es ist auch nicht so, dass wir da, sagen wir mal, im Konflikt sind, zum Beispiel bei diesem DHCP Vista. Entschuldigung, muss ich nochmal zurück. Bei diesem DHCP Vista ist es also so, dass die Firmen sich diese Installation bezahlen lassen von diesem Programm, was an sich frei ist. Und das ist auch nicht, damit verdienen die auch Geld. Und nun ist es nicht so, dass die uns als Konkurrenten sehen bei DebianMed, weil wir es ja doch einfacher machen wollen, dass das vielleicht jeder kann. es kann doch nicht jeder, aber die Firmenmitarbeiter von dieser Firma, die können sich ja auch das Leben leichter machen und dann an einem Tag eben 3 Rechner installieren, wo sie sonst nur eingeschafft hätten. Also insofern arbeiten wir dann auch den kommerziellen Firmen zu, um denen das Leben mit ihrer freien Software auch leichter zu machen. Dann ist ein ganz großer Punkt bei freier Software oft die Dokumentation. Ich habe sie als traditionelle Schwäche bezeichnet, weil ein Programmierer schreibt gerne ein Programm, aber zu beschreiben, was dann das alles noch Schönes macht, das ist ihnen wieder lästig. Und deswegen kann jemand auch mit einem geringen Aufwand wertvolle Beiträge bringen, indem er einfach sagt, ich benutze das Programm, so und so geht's, schreibt das mal auf und gibt dafür anderen Nutzern wieder eine Hilfe an der Hand, die ihnen dankbar abnehmen werden. Zum Beispiel gibt es das Medizin-How-To. Das ist ein Teil des Linux Documentation Projekts, LDP, findet man im Netz. Und es enthält eine Beschreibung der freien medizinischen Software. Und ich war erstaunt, weil der Autor dieses How-Tos dann sich sehr über diese Webseiten vom Debian Med Projekt gefreut hat. Ich hatte eigentlich bei ihm abgeschrieben. Er glaubte, er hätte bei mir abgeschrieben. So ungefähr, also das ist eine Symbiose, die da stattfindet. Wir arbeiten auch sehr gerne zusammen. Das Medizin How-To ist natürlich auch für Debian gepackt. Eine Übersetzung wäre natürlich wünschenswert. Ich hatte das vorhin gesagt, die Zielgruppe ist einfach in Fremdsprachen nicht so fit, dass man voraussetzen kann, dass die das Englische sofort lesen und auch alles ordentlich anwenden können. Dann gibt es von dem einen Projekt, die so eine Praxissoftware machen wollen, dieses Res Medicinar, ein sehr schönes Analysedokument, wo man hingeht und die Ärzte gefragt hat, was braucht ihr, was wollt ihr, was müssen wir eigentlich programmieren, damit ihr glücklich seid. Und das ist ein sehr wertvolles Dokument, das ist also für Programmierer von unschätzbarem Wert, aber das Problem ist, es gibt eigentlich keine englische Übersetzung. Und wenn man freie Software programmiert, dann muss man das auch irgendwie ins Englische übersetzen, weil die Kraft liegt eigentlich einfach in der Masse der Menschen, die freie Software programmieren. Es gibt auch sehr viele Leute in Deutschland, die das machen, aber hier kann sich mal jemand hinsetzen und das einfach mal ins Englische übersetzen. Das wäre sehr wertvoll. Und bei Bedarf könnte man natürlich auch mal für andere Bereiche als für Arztpraxissoftware auch ein ähnliches Dokument verfassen. Das Ziel von Debian Med ist also auch hier die Dokumentation, Übersetzung zur Verfügung zu stellen, auch in Debian-Paketen. Da gibt es ein Paket Meddoc, das wird installiert und dann hat man eine Fülle von medizinischer Dokumentation ist vielleicht übertrieben, aber man findet erstmal eine Grundlage für viele Programme bzw. auch Links, wo man noch weiter was tun könnte. Jetzt kommt nochmal so eine kleine Grafik, wo ich das noch insgesamt vorstelle. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass Debian Med, das steht so ein bisschen in der Mitte, will Lösungen finden für verschiedene Aufgabenbereiche, Praxisverwaltung und Forschung. Hier können Datenformate ausgetauscht werden. Und verschiedene andere Sachen hatte ich erwähnt, die Mikrobiologie. Und das alles wollen wir eben unter diesen Gesichtspunkten der leichten Administration betrachten, dass wir auch für die Qualität und die Sicherheit der Programme sorgen, die dort drinstecken. Eine vereinfachte Handhabung wollen wir den Nutzern zur Verfügung stellen. Auch die Entwickler sollen unterstützt werden bei ihrer Arbeit und schließlich die Dokumentation ist uns auch sehr wichtig. Warum nehmen wir jetzt eigentlich Debian als Integrationsplattform? Das hatte ich vorhin gesagt, nicht irgendeine andere Distribution. Ja gut, Debian legt ja strenge Maßstäbe an Sicherheit und Stabilität, was uns sehr wichtig war. Dann hat Debian wirklich anerkanntermaßen ein sehr mächtiges Paketverwaltungswerkzeug, dass ich notfalls eben auch als Administrator von außen dafür sorgen kann, dass irgendwo ein Rechner in Ordnung ist, dass ich, wenn ich das wirklich will, mal per Cronjob ein Sicherheitspatch einspielen kann. Das macht man zwar nicht wirklich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hin und wieder mal nötig sein könnte. Dann hat Debian eine sehr gründliche Qualitätskontrolle, die sich in dem Bug-Tracking-System widerspiegelt. Wir haben sehr strenge Regeln, was wohin gehört. Das ist meiner Meinung nach auch erforderlich, weil die Programme sehr heterogen aufgebaut sind und dass man da wirklich eine einheitliche Linie durchführen kann. Wir sind auf sehr vielen Hardware-Architekturen, 11 Stück, vielleicht werden es demnächst noch mehr, vertreten. Und das kann bei sehr unterschiedlichen Umgebungen in Kliniken durchaus sinnvoll sein. Wir sind fast 1000 Freiwillige. Warum ist das nun ein Vorteil? Wenn ich jetzt in einer Firma arbeite, dann muss ich das machen, was der Chef sagt. Und wenn er sagt, nee, wir machen das Medizinzeug nicht, vergiss es, dann passiert es nicht. Wenn ich aber ein Freiwilliger bin, so ein Verrückter wie ich, dann sage ich, aha, das müsste mal gemacht werden. Und dann muss ich es in Angriff nehmen und dann kann ich es machen. Das ist die Freiheit, die man da einfach hat. wie funktioniert das Debian Medium? Wir haben also eine Sammlung medizinischer Software in sogenannten Metapaketen, wird in dem anderen Vortrag nachher sehr eingehend erklärt. Ich brauche nicht nach verfügbarer Software suchen, weil Debian hat 10.000 Pakete und mehr. Wo ist nun das, was für mich interessant ist? Ich muss nicht diese ganze Liste der Pakete durchgehen. Und ich kann auch leicht Software mit ähnlicher Funktionalität vergleichen, weil ich einfach die alle in einem Butch installieren kann. Und dann gucke ich einfach mal, was macht das eine und was macht das andere. Und ich habe einen gewissen Schutz vor dem versehentlichen Löschen. Wenn jetzt irgendwo ein Opfer, ach, jetzt fange ich auch mal an zu administrieren und ich lösche mal das und das, weil ich glaube, ich brauche das nicht, dann werden auch bestimmte Abhängigkeiten verletzt und er, das wird fehlschlagen, es sei denn, er will das ganz bewusst zerstören. Dann könnte man auch Konflikte zu inkompatiblen Paketen herstellen. Da könnte man zum Beispiel sagen, ich habe angenommen zwei Praxisverwaltungen A und B sind in Debian enthalten. Ich habe keine Empfehlung, soll der Arzt A oder B nehmen. Aber wenn er sich für A entscheidet, dann soll er bitte nicht B nehmen, weil sonst arbeitet der Arzt vielleicht mit A und seine Arzthelferin mit B und die Daten verstehen nicht mehr. Und dann kann man sagen, also wenn du bitte A installierst, dann kannst du aber nicht B installieren. Und sowas kann man sicherstellen, dass das nicht passiert. Damit wird die Installation wird auf diese Art und Weise sehr vereinfacht mit den Metapaketen und ich habe einen sehr geringen Administrationsaufwand. Ich kann angepasste Konfigurationen innerhalb der Metapakete liefern, also wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund eine spezielle Apache-Konfiguration brauche, die jetzt der Apache erstmal nicht von Hause aus mitbringt, dann kann ich die dort einstellen und brauche das alles nicht mehr von Hand zu tun. Es werden auch spezielle Bedürfnisse für spezielle Dinge berücksichtigt in diesen Metapaketen und ich habe eben Dokumentationspakete, die all das mitbringen, wo wir denken, das wäre wichtig. Da werden also relevante Dokumentationen mitgeliefert oder Übersetzungen für irgendwelche Sachen. Weiterhin wollen wir ein sogenanntes Rollenkonzept implementieren. Das heißt, ich lege als Administrator, der natürlich alles darf, bestimmte Gruppen fest. Die einen dürfen die Praxisverwaltungssoftware verwenden, die anderen aber nur die E-Mail schicken oder wie auch immer. Und dann gibt es eben ein zusätzliches Menü, das heißt Med, und da können also alle Nutzer mit der Rolle, die sie da haben, darauf zugreifen und werden nicht erschlagen von der Vielzahl von anderen Sachen. Die anderen Nutzer sehen das gar nicht. Brauchen sie auch nicht sehen, weil sie es gar nicht interessiert. Verstehen muss man allerdings, das werde ich immer wieder gefragt, wir entwickeln keine medizinische Software. Ich bin nur jemand, der fertige Software nimmt und die dann für Debian zur Verfügung stellt. Ich habe schon dafür zu wenig Zeit und ich habe erst recht keine Zeit, noch Medizinsoftware selber zu entwickeln. Das machen andere, das sind nicht wir. Wir sind also lediglich dafür verantwortlich, dass das, was vorhanden ist, problemlos in Debian integriert wird und mit allem anderen zusammenarbeitet und leicht zu installieren ist. Nochmal die Ziele, also Integration, dann die Qualitätsstandards wollen wir setzen. Wir wollen die Entwickler unterstützen. Kommerzielle Hersteller wollen wir auch davon überzeugen, dass es teilweise sinnvoll sein kann, ihre Software freizumachen. Dann eine hohe Qualität der Softwarepakete sichern und Dokumentation, Übersetzung. Ich kann es nicht oft genug sagen, das ist wichtig. Welche Probleme haben wir bei der Realisierung teilweise? Ja, Zertifizierung. Software muss zertifiziert sein. Das ist ein Problem, mit Sicherheit. Die Krankenkasse fordert zu Recht eine korrekte Datenlieferung. Und das ist auch Interesse des Arztes, weil wenn der Mist liefert, dann steht er nämlich auch da. Es ist auch so, wenn ich jetzt eine Software herstelle, ob ich jetzt ein kommerzieller Hersteller bin oder ein freier Softwareentwickler, ich bleibe nur am Markt, wenn meine Software funktioniert. Keiner wird die freie Software benutzen, wenn es nicht funktioniert. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es auch zertifiziert wird. Das gilt alles gleichermaßen, Open Closed Source ist vollkommen das Gleiche. Ich hatte im vergangenen August ein Gespräch im Bundesministerium für Gesundheit, jetzt heißt es für Gesundheit und Soziales, über Open Source Sachen und sie haben also nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass diese Open Source Entwicklung von der KBV zertifiziert wird. Es gibt also keinen wirklichen Grund, warum die das nicht tun sollten. Man muss dann natürlich gewisse Schemata einhalten, aber das würde also durchaus positiv aufgenommen. Es gibt auch Präzedenzfälle. Wie kann man jetzt sicher gehen, dass also ein Programm wirklich zertifiziert ist und nicht, dass der Arzt sagt, ach, ich kompiliere das mal selber noch einen Patch rein oder was weiß ich. Das darf er dann natürlich nicht tun, sondern es funktioniert so, im Linux-Kernel wurde das gemacht, die ISDN-Karten werden auch noch von der Telekom zertifiziert übernommen Und da wird dann, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Wenn jemand das genau wissen will, müsste man da mal Google nachlesen. Mir hat das nur mal jemand gesagt. Es ist also so, dass über den Binärcode eine bestimmte Checksumme gelegt wird. Und wenn die stimmt, dann ist dieses Teil an Code, dieses Modul ist zertifiziert. Und genauso müsste man das eben auch mit der freien Software machen, dass genau für diese MD5-Summe das Programm zugelassen, zertifiziert ist, dann kann das benutzt werden. Das wäre also ein Weg, der als Präzedenzfall schon mal beschritten wurde. Es gibt also durchaus Möglichkeiten, wie man das machen kann. Dass das nicht einfach ist, das will ich nicht verschweigen. Was kann es noch für Probleme geben? Es ergeben sich sehr oft schnelle Änderungen bei gesetzlichen Vorgaben, also dass man sagt, hier irgendwie Datenschutzbestimmungen werden verändert. Das ist natürlich ein Problem. Da kriegt man oft sehr kurzfristig Anforderungen, dass das Programm geändert werden muss, um eben bestimmte Sachen zu implementieren. Und da kann man sagen, ja, freie Software schließt der kommerziellen Support nicht aus. Ich habe nie gesagt, dass freie Software immer kostenlos und immer alles da sein muss. Das hat niemand von mir gehört. Es erfordert Fachwissen von Medizininformatikern und das muss man einfach bezahlen. Medizininformatiker wollen auch leben. Ja, wenn die keine Chance haben zu leben, dann werden wir solche freie Software auch nicht haben. Insofern kann man ein Geschäftsmodell daraus machen, dass man sagt, ich übernehme die Dienstleistung für die freie medizinische Software. Ich baue mein Geschäftsmodell, sagen wir mal, auf Debian Med auf, ich installiere das Debian Med und ich bin verantwortlich, wenn da irgendwas nicht funktioniert, könnt ihr zu mir kommen. Ich sorge dafür, dass es funktioniert. Und ich kümmere mich auch darum, wenn ihr mal Probleme mit irgendwelchen Änderungen kriegt, dann sorge ich dafür, dass das implementiert wird. Also, die Software selbst ist kostenlos. Einnahmen für Leistungen wie Beratung, dass der Arzt überhaupt erstmal das Programm benutzen will. Die Installation, wie auch immer alles, Installation wollen wir ja möglichst einfach machen, aber dann ist der Mann, der diese Firma hat, eben schnell fertig damit. Das ist ja nur gut für ihn. Und den Support dafür, sowie auch die Aktualisierung, das kann man alles mit so einer Firma machen. Und das ist auch ein Teil der Zukunft und wer das machen will, also ich bin nicht so der Mensch, der irgendwie Firmen aufmacht, aber ich würde das auf jeden Fall unterstützen. Ja, in Zukunft, wir haben also die ersten Schritte getan. Einige Metapakete sind fertig, das kann man ausprobieren. Im Testing, Debian-Testing sind die drin. Es gibt auf jeden Fall ein starkes Interesse von Entwicklern und Anwendern, was auch immer stärker wird. Wenn ich mal die Anzahl der Leute, die in dem Vortrag drin sitzen, als Maß nehme, ist das also exponentiell, dieses Interesse, die Steigerung des Interesses. Die erste Version von Debian Med wird in Sarge erscheinen, wobei das nicht heißt, dass man mit Sarge dann gleich eine Praxis betreiben kann, sondern die erste Debian Med-Version heißt, die Medizinsoftware, die zurzeit verfügbar ist, ist auch in Debian Med gepackt. Wie gesagt, wir schreiben keine Medizinsoftware selbst, aber die verfügbar ist, wird dann in Sarge drin sein. Und was sehr schick ist, wäre so eine Live-CD auf der Basis von Knoppix. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, gestern in dem Workshop, heute ist, glaube ich, jetzt um 11, Vortrag über Knoppix. In der Arztpraxis reinkommen, CD reinschieben, zeigen, was alles geht, wunderbar, der Arzt ist begeistert, die CD rausnehmen und wieder gehen und der Arzt findet seinen Rechner so vor, wie er ihn kennt. Das ist eine enorm schicke Sache und das werden wir auf jeden Fall ziemlich bald in Angriff nehmen. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, weiß nicht, warum der die Bilder so lange lädt, das ist die Webseite. Der ganze Vortrag wird dort verfügbar sein in wenigen Tagen und wird sicher auch irgendwie hier von den Veranstaltern macht, meine E-Mail-Adresse ist da. Suchen Sie einfach mit Google nach Debian Med, dann finden Sie es auch. Das sollte leicht zu finden sein. So, wenn Sie noch Fragen haben, wir haben jetzt noch hier 5 Minuten, 10 Minuten. Bitte schön.
Ich habe keine Frage, eigentlich eine Bemerkung. Vielleicht vorher noch eines. Ich kenne mich im Grunde genommen Linux-mäßig nur mit Debian, aber dann gehört meine Sympathie auf dieser Distribution.
Schön, ja.
Zum Zweiten, ich bin seit über 10 Jahren im Bereich medizinischer Software tätig, ähnlich als meine Projekte. Und kenne also aus der Praxis heraus ein bisschen die Probleme, die sich da täglich ergeben. Und da muss ich dann doch feststellen, dass es ein ziemlicher Unterschied ist, ob man jetzt vielleicht aus Überzeugung, aber auch aus Neigung ein bestimmtes Projekt fördert, weil man das Gefühl hat, dass die Software, die kommerziell verfügbar ist, nicht die Dinge leistet, die man gerne haben, auch zum Beispiel Geräteanbindung mit OWL und so weiter. Aber im harten Alltagsbetrieb und manchmal gerade so nach Quartalsenden, die Ärzte rechnen ja quartalsweise ab und ich kann Ihnen sagen, wenn das Quartal dann rum ist und der erste Montag kommt, dann wartet man dann früh, wie oft klingelt Zillow da in case of emergency, möchte ich mal sagen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Die Verhältnisse sind dann doch ein kleines bisschen anders. Sie müssen davon ausgehen, ich will noch eins sagen, ich kenne mich nur mit Praxisverwaltung. Die Verhältnisse in Krankenhäusern oder meinetwegen in DNA-Sequenzierung, davon verstehe ich nicht. Also nur was in der Praxisverwaltung. Und da sind die Probleme häufig so, dass in den Praxen wirklich in erster Linie Wert darauf gelegt wird, dass es läuft. Dass man sogar gewisse Performance-Einbußen in Kauf nimmt, es geht noch weiter. Wenn Sie zum Beispiel ein bestimmtes System eingesetzt haben, dann wird das ganze Personal, also die Arzthelferin, wird darauf geschult. Man wird also nicht ohne große Mühe auf ein neues System umsteigen.
Das wird nicht
und noch eins dazu, das habe ich in den letzten Jahren auch erlebt. Wenn nicht, heutzutage sind fast alle Praxen mit einer bestimmten Software ausgerüstet. Passiert nur sehr selten, dass man ein bestimmtes System, das man seit Jahren verwendet, lässt und auf Neues übergeht. Da sind ganz massive Gründe vorliegen, vielleicht dass
ja,
verkauft wird.
Das ist genau richtig.
Und so weiter. Das heißt also, diese ganzen Aufwendungen, die man treibt und wo man vielleicht auch sein Herzblut dranhängt, die sind in aller Regel von der Wirtschaftlichkeit her ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und eine allerletzte Geschichte, aber auch eine andere Geschichte will ich auch noch erwähnen. Sie haben darauf hingewiesen. Aber die ganze Abrechnungssoftware muss von der Kassenärztlichen Vereinigung zertifiziert sein. Das heißt, es muss da jemand den Hut auftauchen. Es muss sich also jemand, muss ein bestimmtes Produkt bei der KBV, das ist also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, vorstellen, dann bringen Sie eine Nummer dafür. Sie müssen dafür sorgen, dass das praktisch diesen Anforderungen auch in Zukunft gibt. Dann haben Sie gesetzliche Änderungen, Abrechnung von Änderungen von Punktwerten oder sowas. In diesem Bereich wird also sehr viel aufs Geld auch gesehen, nicht zu Unrecht, sage ich mal. Und wenn jetzt irgendwelche Änderungen auftreten, die von Seiten der einzelnen KV und in den Bundesländern, ich glaube, es gibt ungefähr 18 hier in der Bundesrepublik, ich weiß nicht ganz genau, aber so in dieser Größenordnung. Sie müssen also, wenn Sie so ein Projekt durchziehen wollen, durchaus darauf achten, dass es in Rheinland-Pfalz anders ist als in Thüringen.
Ja, es ist ja auch international, es ist ja auch in Australien anders als in Frankreich. Das kommt noch dazu, ja.
International werden Sie kaum da zurechtkommen. Ich selbst habe vor vielen Jahren mal so ein Projekt gehabt. Es gab ein sehr schönes Programm im Zahnarztbereich aus Österreich. Da die Abrechnungsvorschriften in Österreich sind sowas von anders als in der Bundesrepublik. Das können Sie praktisch hier nicht ohne weiteres. Insofern habe ich.
Ich habe auch eine Antwort. Ich will Sie nicht abwürgen, aber wenn noch eine andere Frage kommt, ich will kurze Antworten geben, am besten mal rückwärts. Bei dem GNUME zum Beispiel arbeiten Entwickler aus sehr vielen Ländern mit. Und diese länderspezifischen Eigenheiten sind alle sehr modular in Tabellen aufgebaut, weil die Leute das wissen. Genau das, was Sie sagen, das wissen die. Und sie programmieren das, weil sie eben für ihre Praxis, für sich selbst das haben wollen. Das ist wie Linus Torvalds, er wollte sein eigenes Betriebssystem und diese Leute wollen ihre eigene Praxisverwaltung. Und die wollen die natürlich auch einsetzen, das machen sie ja nicht aus Spaß. Und wenn sie die einsetzen wollen, dann müssen sie genau diese Probleme lösen. Und was Sie am Anfang sagten, also ich muss sagen, mein Schwager ist Zahnarzt. Ich habe ihm noch nicht mal berichtet, dass ich überhaupt sowas mache. Weil ich genau weiß, der wird das nicht nehmen, was ich im Moment anbieten kann. Ich kann im Moment nur sagen, ich will versuchen, etwas zu bauen, was er mal annehmen könnte, wenn er wollte, dass er seine Praxissoftware ersetzen will. Es ist also noch nicht in dem Stadium, dass ich sagen kann, jetzt lege ich ja los, mache freie Software, stelle Praxis um. Wer sowas sagt, können Sie das vergessen. Aber es ist durchaus möglich, wenn man sich die existierenden Projekte anguckt, dass sich da über längere Zeit was daraus entwickelt, weil, wenn Sie mit Ärzten zu tun haben, frage ich Sie, kennen Sie einen Arzt, der mit seiner Software vollkommen zufrieden ist? Und das ist der Punkt, und da müssen wir anfangen. Und wenn der irgendwann mal sagt, jetzt reicht es mir mit dieser Software, dann wollen wir da sein und sagen, okay, guck dir das als Alternative an, kostenlos kriegst du nichts, freie Software heißt nicht kostenlos. Aber für den und den Preis an Aufwand, Zeit und Vertrauen, den du uns geben kannst, könntest du das haben. So muss man da rangehen. Alles andere wäre unehrlich. Ja, und dass dann nun nicht Leute jubeln kommen und sagen, hey, gebt uns das Zeug her, das ist mir klar. Aber wenn jemand echte Probleme hat und darauf aufmerksam wird, es gibt da auch Artikel im Ärzteblatt von eben diesen Ärzten, die also teilweise Nachtdienste haben und es gibt da Streit drum, ob Nachtdienst Arbeitszeit ist oder nicht, was weiß ich, die nutzen ihre Nachtdienste zum Programmieren. Und machen das, um etwas zu haben, mit dem sie so arbeiten können, wie sie sich das vorstellen. Und so wird sich das hoffentlich entwickeln.
Ja, ich sehe das Problem aber auch ein bisschen drastischer. Ich komme nun aus der anderen Schiene, ich komme aus dem Krankenhausbereich.
Ja.
Es ist gerade auch dort so, gerade was die Abrechnung betrifft, dass sich Bedingungen für die Abrechnung quasi so kurzfristig ändern, dass auch der Benutzer eines solchen Programms gezwungen ist, sehr schnell eine neue Version zu kriegen. Nun schlägt dort der Kommerz zu und sagt, okay, ich tue meine Programmierer auf Nächte, die müssen eine Nachtschicht, dafür kriegen sie noch ein bisschen mehr Geld, aber ich habe selbst auf dieser Basis manchmal nicht zu bestimmten Terminen auch Software zur Verfügung zu stellen. Weil nun hat man das Problem hier bei freier Software, dass man niemanden zwingen kann.
Jetzt wie gesagt, da muss dann die Firma die Lösung bieten, das hatte ich ja auch gesagt, dass
ja,
man eben sagen muss.
Firma fast nicht.
Ja, das ist genauso eine kommerzielle Firma wie jeder andere.
Ja, Moment. Dann müsste jede kommerzielle Firma, die einen Support liefert, Quelltext anpassen. Das ist ja wohl nicht gewollt. Das kann ja auch nicht das Ziel sein, dass nun bei der Veränderung jeder dort so einen Punkt programmiert.
Nein.
Das funktioniert ja nicht. Das heißt also, es muss möglichst schnell eine neue, stabile Version des Gesamtsystems zur Verfügung gestellt werden, dass überhaupt die Support-Firma eine Möglichkeit hat, den Ort das neu hinzustellen. Weil an der Stelle sehe ich ein Riesenproblem, wo ich jetzt auch keine Lösung habe, wie man sowas angehen könnte, weil dort stehen knallharte Termine. Bis dann und dann muss die neue Version lauffähig beim Ort sein. Und wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann ist der Ort nicht in der Lage, die Software so schön sie auch immer sein mag, zu verwenden. Weil, und an der Stelle sehe ich momentan keine Lösungsmöglichkeit, wie man das in irgendeiner Form halbwegs sicherstellen kann.
Also ich sehe die Lösung ganz einfach so. Sie nehmen nicht das Debian-Med aus dem Internet, sondern Sie gehen an eine Firma XY. Wir haben eine Firma A, die verkauft ihr Programm, was sie gerade benutzen, und eine Firma B, die verkauft Debian-Med. Und beide Firmen kriegen den Auftrag, pflegt bis übermorgen diese Änderung ein. Und beide Firmen sind dafür verantwortlich. Diese Firma B, die das GNU-Med oder was weiß ich auch immer dann als Software dann vertreibt, stellt vielleicht die Entwickler von dieser Software ein. Die entwickeln freie Software, aber die sind dann angestellt und arbeiten dafür, dass sie das fertig machen. Und wenn sie das nicht fertig machen, dann haben sie genau das gleiche Problem, wie die Entwickler, die für Firma A das kommerzielle Programm programmieren. Die müssen einfach Quellcode schreiben. Und dafür werden sie bezahlt. Und die werden dafür bezahlt, dass sie das pünktlich tun.
Also werden die GNU-Med-Entwickler bezahlt?
Ja, und die würden sich darüber freuen, wenn sie dafür eingestellt würden und das nicht in ihrer Freizeit machen würden.
Ist das jetzt schon so?
Nein, das ist nicht so. Aber Sie haben gesagt, Sie sehen keine Lösung. Das wäre die Lösung. Man muss nur, das ist ja auch das Problem, ein gesellschaftliches Problem, dass man denkt, freie Software, ja, dann hole ich mir das mal so. Nein, man muss auch dafür Geld bezahlen. Und man muss die Leute anstellen und dann können sie dafür 24 Stunden am Tag programmieren.
Das ist richtig, ja. Dann wird letztendlich das Paket genauso teuer wie jedes andere von einer Herstellerfirma auch, weil die Leute müssen ja bezahlt werden. Und das lässt sich sicherlich mit einer Art Anschubfinanzierung, mit Idealismus und irgendwelchen Geldern mal machen. Aber ein Dauerprojekt kann das nicht sein. Wenn ich auf Dauer Programmierer bezahle, wie in jeder anderen Firma auch, dann kostet die Software am Ende genau das Gleiche.
Habe ich an irgendeiner Stelle gesagt, dass das Debian-Med billiger ist als eine andere Software? Haben Sie das schon mal gehört?
Ja, aber es soll kostenfrei bleiben.
Das Debian-Med ist auch kostenfrei.
Ja.
Und der das einsetzt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er das trotzdem nicht für umsonst kriegt.
Das ist doch richtig. Aber wenn ich das Debian-Med ins Internet kostenfrei stelle, muss ich die Programmierer von irgendwas bezahlen.
Ja, zum Beispiel über den Support.
Das funktioniert für mich.
Doch, das funktioniert. Das funktioniert manchmal so.
Es wird doch.
Das funktioniert doch ziemlich gut, obwohl es schade ist.
Ja. Also, sagen wir, SUSE ist doch das Beispiel für nicht für den medizinischen Bereich, sondern für den allgemeinen Bereich. Sie übernehmen Support und kriegen dafür Geld.
Was? Ich sehe bei SUSE nicht, dass das funktioniert.
Sag ich ja, es funktioniert nicht, aber Sie schaffen es.
Das SUSE ist, für SUSE muss man auch seinen Preis bezahlen, für Windows muss man den Preis bezahlen und es läuft beides irgendwie recht oder schlecht. Und genauso wird das auf allen anderen Bereichen. Es ist einfach das Problem, dass die freie Software, also dass man immer denkt.
Die BWM-Geld, die selber können, so auf SUSE brauchen wir nicht mehr. So, und dann SUSE auch. Wie gesagt, und damit kann so ein Projekt eigentlich ganz schnell. Naja, sicher, aber.
Ja, da kommt noch eine andere Frage. Wir können das nach einer Pause noch weiter.
Ich habe überzeugt, dass im Krankenhausbereich, im großen Krankenhausbereich, durchaus. die Notwendigkeit da ist, da auch Alternativen zu suchen, wie wurde bisher in kommerziellen Anbietern, weil es da im kommerziellen Bereich viele Fusionen gab, jetzt zum Beispiel also Datenplan mit Siemens zusammengegangen, wo wir jetzt getroffen sind, und man wirklich weiß, wo die Reise hingeht und wo die vielleicht in 3-4 Jahren stehen. Das heißt, wenn es irgendwann mal freigemacht und Linux da stark genug wird, Alternativen zu bieten, so wie gesagt, 3-4 Jahren sehe ich das Fenster, ist das eine gute Alternative, wobei ich denke, dass man nicht umhin kommt, dass es eine Firma gibt, die das Ganze wieder leitet und so weiter.
Ich habe nichts gegen eine Firma, die das macht, es wird notwendig sein. Und die Ärzte haben auch Geld und die Krankenhäuser haben auch Geld, um die Firma zu bezahlen. Sie müssen nur die Einstellung gewinnen, dass Freie nicht heißt, ich kriege das kostenlos. Und wenn die Einstellung gewinnen, dass sie dafür auch Geld bezahlen müssen, weil es wird eine Leistung erbracht und die muss einfach bezahlt werden. Und dass der Quelltext da frei rumliegt, das ist überhaupt nicht der Punkt. Das bringt nicht, sondern die Software...